Willkommen bei Reitstall Revolution, dem Business-Podcast für alle Pferdehofbetreiber, Reitschulbesitzer und selbstständigen Pferdeexperten. Mein Name ist Nicolette Menge, ich bin Pferde-Business-Expertin und begleite dich mit meinen wertvollen Tipps und Strategien auf dem Weg zur echten Marke in der Pferdewirtschaft. Die Mission? Erfolgreich und zufrieden in der Pferdebranche, ohne Preisdiskussion und mit der Wertschätzung, die du verdienst. Und da heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nicolette, ich bin deine Pferde-Business-Expertin und darf dich heute wieder zu einer Folge begrüßen, bei der du die Hella kennenlernst. Hallo und herzlich willkommen, Hella, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
Ja, sehr, freut mich sehr. Sehr gerne. Hella, wir haben uns im Rahmen einer 1:1-Betreuung kennengelernt. Ja. Du hast mich über Instagram gefunden, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Und heute darf ich hier bei dir sein und diesen Podcast mit aufnehmen. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was ist deine Leidenschaft?
Also meine Leidenschaft ist ganz klar die Aktivstallhaltung an sich. Pferde einfach in der Gruppe halten zu können, nicht in den Boxen. Und da hat sich jetzt langsam herauskristallisiert, dass es da eine große Nische gibt für atemwegskranke Pferde. Also Aktivställe gibt es mittlerweile genügend, würde ich sagen, oder immer mehr. Aber die Spezialisierung auf atemwegskranke Pferde, die fehlt schon noch, muss ich sagen. Da ist eine große Nachfrage da.
Wozu oder was würdest du sagen, warum brauchen wir diese Stelle? Was bewegt uns dazu, unsere Pferde spezialisiert auf Atemwegserkrankungen unterzustellen? Wir kennen das doch so ganz klassisch, wenn ein Pferd Husten hat, dann musst du dich halt kümmern.
Ja, also es ist so, dass die Umweltbedingungen einfach immer schwieriger werden für die Pferde, dass die, wie die Menschen auch, darunter leiden, wenn sie eben auch in Ballungsgebiete gehalten werden. Man kann nicht mehr das optimale Futter machen, weil man da sehr wetterabhängig ist und es auch immer schlechter wird. Und deshalb nehmen die Atemwegserkrankungen auch immer mehr zu. Und wenn man ein Pferd halt in der Box hält, ist es wesentlich schwieriger, das symptomfrei zu bekommen, wie wenn es an der frischen Luft ist. Und da ist der Aktivstall natürlich super geeignet dafür. Und man erreicht dann auch über entsprechende Fütterung wirklich eine große Linderung der Symptomatik. Die Pferde werden wieder belastbarer, bis hin eigentlich zur Vollbelastung ist es möglich, dass die auch wieder aufs Turnier können. Und ja, das liegt einfach auch an der Haltung und an der speziellen Fütterung dann auch.
Spezielle Fütterung ist ein super, super gutes Thema. Was ist denn dein Grundelement oder was würdest du sagen, ist dein Erfolgsrezept in der Fütterung für atemwegserkrankte Pferde?
Dass man eigentlich ganz wegkommt vom Heu. Mhm. Und wir füttern eigentlich nur Heulage für diese Pferde. Wenn die richtig gut gemacht ist, bringt die einfach den Erfolg. Also dieses Wasche von Heu oder einfach auch nur nass mache, das Bedampfe bringt nicht, also in meiner Erfahrung nach, nicht den Erfolg, den man eigentlich möchte, nämlich dass das Pferd nicht mehr hustet.
Nicht mehr leidet am Ende, ne?
Muss man ja sagen. Auch nicht mehr leidet.
Diese Hustenattacken, genau, sind ja auch ein großes Problem.
Ja.
Nicht nur in der Arbeit, sondern für die meisten Pferde ja schon, wenn sie draußen stehen und ja, da massiv husten. Heulage ist sehr oft in Kritik.
Ja.
Heulage wird mit allerhand Mythen versehen über Social Media in den verschiedensten Situationen als eine der schlechtesten Futtermittel sogar. Mhm. Kannst du mir aus deiner Erfahrung und Expertise heraus mal erklären, warum ist es Quatsch oder wann ist es Quatsch und wann nicht? Also worauf muss man achten? Und was macht eure Fütterung oder eure Heulage so besonders? Also ja.
Also es ist wie bei allem so, es steht und fällt mit dem Endezeitpunkt. Mhm. Es wird aufgrund von den Wetterbedingungen, die immer mehr vorherrschen, einfach schwierig, ein wirklich gutes Heu zu machen. Deshalb fangen auch viele Pferde an zu husten. Man braucht für ein gutes Heu ein viel größeres Zeitfenster, um das zu machen. Bei der Heulage, sage ich mal, reichen 1-1,5 Tage. dass das ein richtig gutes Futter wird. Wir lassen das auch immer von der LUFA kontrollieren. Also es werden regelmäßig Futterprobe eingeschickt, die dann einfach mal so einen Querschnitt zeigen über die Ente an sich. Machen wir mehrmals im Jahr, weil man ja nicht alle Balle beprobt dann. Für ein gutes Heu braucht man halt schon 5, 6 Tage hervorragendes Wetter. Und wenn man sich die letzten Jahre anguckt, dann weiß man ja auch, dass es schwierig ist. Wenn es dann halt immer wieder drauf regnet, verpilzt es oft schon. Oder man wartet halt, bis das Wetter passt. Dann wächst es so hoch, dass es einfach von alleine umfällt, weil der Halm zu lang ist. Und dann liegt es unverpilzt. Also es ist wirklich sehr schwierig, ein gutes Heu zu machen. Und bei der Heulage ist es halt ein wesentlich einfacher.
Ja, viele Besitzer wissen das ja nicht. Ne? Also viele Pferdebesitzer wissen nicht, dass es so schwer ist, gutes Heu zu machen. Am Ende kennt man eher so das Thema, dass die Lagerung ausschlaggebend ist, ob ein Heu verpilzt oder nicht. Und jetzt hast du uns gerade erklärt, es geht schon in der Ernte los, also schon sehr deutlich in der Ernte, viel mehr, als man vielleicht denkt. Ich meine, jeder Otto Normalverbraucher weiß, dass es ins Heu nicht reinregnen darf. Ne? Das ist ja so, das ist allein schon aus Anekdoten bekannt und so. Ne? Aber so im Wesentlichen muss man ja sagen, viel weiter reicht das Allgemeinwissen darüber nicht. Die Landwirtschaft weiß natürlich mehr und der Landwirt ist mit Sicherheit auch gezwungen, ohne mit Verlaub, ne, bitte nicht falsch verstehen, aber doch schnell gezwungen, ein schlechteres Heu trotzdem zu verkaufen, weil er ja von den Einnahmen abhängig ist. Jetzt sagst du, Heulage ist einfacher in der Produktion, etwas einfacher zu herzustellen. Kannst du mir das mal erklären? Weil es wird ja auch oft gesagt, Heulage wird in Ställen gefüttert, um Geld zu sparen. Also dieses Vorurteil gibt es, so nach dem Motto, wir füttern Heulage ist billiger. Ne? Und die Pferdebesitzer denken natürlich dann, das ist eine Sparmaßnahme, die zulasten der Pferdegesundheit geht. Also die Heulage ist in meinen Augen oft sehr, sehr missverstanden. Wie geht's
Also
dir damit?
ich muss sagen, die Heulage ist eigentlich sogar teurer, ein Heu zu machen. Also von der Produktion her, weil man da auch diese Folie noch braucht, außenrum. Die ja, also eine Balle Heulage, sage ich mal, ist in der Produktion doppelt so teuer wie ein Ballen Heu. Das ist so. Man ist eben nicht so wetterabhängig, aber man muss es trotzdem auf den Punkt machen. Also wenn man das Gras zu lange liegen lässt, dann wird die Heulage schon zu trocken, dann ist sie nicht mehr geeignet für atemwegskranke Pferde, für gesunde Pferde trotzdem nach wie vor. Also man muss da schon gucken, muss auch mit seinem Lohnunternehmer sehr eng zusammenarbeiten, um zu sagen, jetzt muss es gepresst werden, dann muss es auch gleich heimgefahren werden, gewickelt. Man muss es nach dem Wickeln innerhalb 24 Stunden auch gleich setzen, weil man es dann nicht mehr anfassen darf. Also mit dieser Ballenzange kann man es dann nicht mehr irgendwie an einen anderen Ort
Also
transportieren.
umlagern geht auch nicht.
Nicht in den ersten 8 Wochen. Also man muss wirklich, also man ist da eng getaktet, man ist vom Wetter unabhängiger, bis die Heulage soweit ist. Aber wenn sie soweit ist, muss das zack, zack, zack gehen. Also man muss die dann Schwarte, Presse, heimfahren, wickeln, setzen. Und das muss wirklich, das muss getaktet sein. Da kann ich auch nicht sagen, jetzt ist es Samstagnachmittag, ich setze das am Montag. Das geht nicht. Dann ist es schon nicht mehr gut, sage ich jetzt mal. Und man kann auch nicht wenn man sagt, ah, das ist jetzt zu nass, das kann ich nicht zu Heu machen, also mache ich eine Heulage. Das kann man auch nicht machen. Also man muss wirklich wissen, was ist mein Produkt, was möchte ich haben, möchte ich Heu oder Heulage? Und dann muss man sich entsprechend kümmern, dass es dann eben eine gute Qualität gibt.
Man merkt total, dass du da extrem viel Wissen hast, weil ich jetzt mit meinem 5% von deinen Erfahrungen damit, muss sagen, da ist mir so viel eingefallen, was mir so über Heulage suggeriert wurde. Also zum Beispiel eben dieser große Mythos, ach, wenn es ins Heu geregnet hat, machen wir halt Heulage draus, ne? Das ist mit Sicherheit auch was, was teilweise praktiziert wird. Ja. Ne? Und dann natürlich auch vielleicht zu diesen ganzen Mythen und Schlechtwerte-Theorien passt. Und das andere, ich glaube, da kommen wir auch nochmal an ein sehr interessantes Thema. Mein Gedanke darum, dass Heulage eine billigere Variante sein kann, da geht es oft um die Heumenge. Also, dass man quasi bei Heulage energetischer sein könnte und dem Pferd schneller, ne, rund und Pferd schneller rund werden lässt, so ungefähr, dass dann der Betrieb sparen kann, weil er weniger verfüttern muss, zum Beispiel. Ne? Wie siehst du das?
Nein, ist nicht so. Viele sagen auch, es ist an sich gehaltvoller. Es ist aber tatsächlich so, dass beim Siliervorgang auch Zucker verbraucht wird und deshalb die gar nicht unbedingt zuckerhaltiger ist. Also auch Hufrehepferde, die bei uns stehen, also stoffwechselkranke Pferde, kommen prima mit der Heulage zurecht. Es ist überhaupt kein Problem mit dem Zuckergehalt. Wir achten auch darauf, dass wir zuckerarme Gräser nachsehen und nicht das Weidelgras, das ja wirklich ein Süßgras ist auch und natürlich für diese rehegefährdeten Pferde nicht so geeignet ist, also auch Ponys, die müssen ja gar nicht akut schon erkrankt sein, sondern einfach die Präposition dann im Endeffekt schon in sich haben. Und auch für gesunde Pferde ist natürlich ein zuckerärmeres Gras viel besser. Aber Achtung bei der Umstellung, wenn die Pferde Weidelgras gewöhnt sind, ist das Zuckerarme natürlich nicht so schmackhaft. Das ist wie wenn ich Cola trinke und dann auf einmal nur noch Wasser bekomme. Also oft sind sie dann am Anfang mäkelig. Das hat nichts mit der Qualität zu tun an sich, sondern einfach, es ist gesünderes Gras und dann sind manche Pferde da eben, ja, essen nicht mit diesem Appetit, den man vielleicht vorher gewöhnt ist.
Und dann kann es natürlich auch passieren, dass wegen Fehlern in der Umstellung dann am Ende wieder gesagt wird,
es liegt an der Heulage.
Es liegt an der Heulage, ne? Ja, genau. Was natürlich äußerst schade ist dann in so einem Fall.
Und ich muss sagen, auch bei Markekandidate ist Heulage jetzt nicht per se verboten oder es funktioniert nicht. Also bei uns bekommen das wirklich alle Pferde und auch die Magenkranken vertragen das gut.
Ja, okay, schön. Also total lehrreich jetzt schon mit dir, zu so viel Wissen auf einer...
Eins muss ich noch sagen, ja, warum Heulage oft verpönt ist, und das liegt auch da wieder daran, wenn man nicht auf die Qualität achtet, kann es ja zu, also eine verdorbene Heulage kann ja zum Botulismus führen oder kann das auslösen. Das ist dieses Nervengift, was durch verendete Tiere in so einem luftdicht verpackte Heuballe sich bildet beim Verwesungsprozess. Das kann natürlich die Pferde im Endeffekt schwer krank machen und auch töten. Und deshalb sage ich, Heulage ist kein Abfallprodukt. Also man muss wirklich das mit sehr viel Sorgfalt produzieren, damit es auch in Ordnung ist. Und wir haben in den ganzen 15 Jahren, in denen wir Heulage füttern, noch nie einen Fall gehabt. Aber man muss einfach Sorgfalt walten lassen, damit man Qualität produziert.
Wie heißt die Krankheit nochmal?
Botulismus.
Botulismus, okay.
Das ist ein Nervengift, das beim Zersetzungsprozess praktisch gebildet wird. Und in einem luftdicht verpackte Balle, was ja Heulage ist, wird es irgendwie nicht, weiß ich nicht,
abgebaut?
Ja.
Okay, und dann hängt es so drin und dann werden die Keime beziehungsweise dieses Gift, nehmen dann die Pferde
auf. Genau. Und die können daran auch sterben. Ja. Und das ist auch was immer heißt, an Heulage sterben die Pferde oder so. Und das stimmt nicht. Also es liegt auch da einfach dran, dass man es gut machen muss. Mhm. Wie an einem guten Heu auch.
Super interessant, auf jeden Fall. Würdest du behaupten, dass es einen Unterschied gibt zwischen Heulage fürs Pferd und Heulage fürs Rind?
Ja, auf jeden Fall. Also das sind schon die Schnittzeitpunkte, die anders sind. Also um ein Kuhfutter zu machen, braucht man ja sehr viel Energie im Gras drin. Also wird es einfach auch schon früher gemacht. Die brauchen einfach für die Milchproduktion eine ganz andere Zusammensetzung letztendlich auch. Da wird ja auch viel mit Weidelgras gemacht. Also das ist ja ein Hochleistungsgras, das einfach viel Energie hat. Und unsere Pferde heutzutage wenn die das kriegen, werden die halt dick, kriegen Hufrehe. Und da sollte einfach ein Umdenken stattfinden, dass man eben auf diese zuckerarmen Gräser ja, zurückkommt, sage ich jetzt mal. Aber eine Kuhheulage oder Silage ist ja auch einfach ein anderes Wort, wird anders produziert wie fürs Pferd. Mhm. Ist auch oft feuchter noch bei der Heulage. Das soll ja schon eher heuartig sein, feucht, aber nicht nass. Also wenn ich einen Heulageballe aufpacke, wo das Wasser unten raus tropft, dann kann das für Pferde nicht gut sein.
Und, okay. Ja. Sehr, also ich bin begeistert. Ich lerne auch, das ist das Schöne an meinem Job, ne? Also ich bin ja jetzt mit Sicherheit nicht pferdeunerfahren, aber ich sage ja auch immer ganz deutlich, ich bin weder eine Pferdeexpertin, noch bin ich eine Reitexpertin. Mein Wissen ist vielleicht für den aktuellen Stand des Wissens überdurchschnittlich, aber es ist am Ende das Wissen einer aus der Leidenschaft gegründeten Reitschule und Pferdeliebhaberin, die sich selbstständig gemacht hat, auch mit Aktivstall und so weiter.
Ja.
Deswegen finde ich das so toll, dass ich mit so vielen Pferdeexperten zusammenarbeite. Ich lerne jedes Mal was dazu. Das finde ich super genial. Wir haben jetzt sehr viel über Heulage gesprochen, über eure Fütterung. Kannst du mir sagen, was zeichnet deinen Stall, dein Wissen, was zeichnet es noch als besonders gut geeignet für atemwegserkrankte Pferde aus? Was sind noch so deine Meilensteine oder die Dinge, die du für deine Kundschaft als besonders wertvoll empfindest?
Also wir haben auch die Außenplätze auf diese Pferde zugeschnitte. Also wir arbeiten mit einem Fließboden auch, der halt nicht staubt. Die Pferde können Sommer wie Winter darauf gearbeitet werden. Finde ich ganz wichtig, weil wenn man auf staubige Reitplätze reitet, das auch für ein atemwegskrankes Pferd nicht unbedingt dazu beiträgt. Oder auch für ein gesundes Pferd nicht dazu beiträgt, gesund zu bleiben oder eben symptomfrei zu bleiben. Dann denke ich, dass ich durch mein großes Wissen in vielen Bereichen, durch verschiedene Ausbildungen einfach den Besitzern ein gutes Mindset mitgeben kann, dass ich beruhigend wirke, dass ich einfach viel mitgeben kann, dass die Besitzer, die wirklich mit kranke oder auch mit schwerkranke Pferde hierher kommen, dass ich denen einfach helfen kann, selbst ein bisschen zu entspannen, das vielleicht nicht als ganz so schlimm anzusehen, obwohl es wirklich schlimm ist, wenn die Pferde kommen, aber dass die Besitzer sich einfach gut betreut fühlen und dass ich denen helfe, einfach auf einen guten Weg zu kommen und ihr Pferd nach einer Zeit auch nicht mehr als ganz krankes Pferd zu sehen, sondern es ist ja ein Pferd, das hier eigentlich gut leben kann, gut zurechtkommt und ja, dass sie wieder Spaß haben an ihrem Pferd, dass es keine Belastung mehr ist, weil ein atemwegskrankes Pferd zu betreuen in einem Stall, der nicht darauf ausgelegt ist, ist schon mental und auch für den Geldbeutel eine große Belastung.
Ja.
Also wenn ich gucke, was die für Medikamente brauche und Tierarztkosten, das ist schon enorm. Also und das, ja, da helfe ich einfach auch in diese Richtung.
Ja. Sehr wichtiges Thema auf jeden Fall. Ja. Ich sag mal so, die Pferdehaltung im Allgemeinen wird ja auch immer preisintensiver für uns als Betreiber, genauso wie für den Pferdebesitzer am Ende. Ne? Da ist es ja sehr schwierig, überhaupt die Balance zu halten. Und da darf man natürlich so einen großen Kostenfaktor wie eine Erkrankung, die sehr schnell chronisch ist und einen über mehrere Monate, vielleicht über Jahre, vielleicht über das Leben eines Pferdes begleitet, nicht außer Acht lassen. Und wenn man sich so ein Tier angeschafft hat und das vorneweg nicht wusste, dann ist das natürlich ein großes Überraschungspaket. Man könnte sagen, ein Fass ohne Boden. Du bist schon der Überzeugung, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, dass man die Ursachen finden muss oder anders, dass man das Problem eher am Ursachenpunkt anpassen muss, nämlich diese Luftbelastung, die Staubbelastung, die Haltungsbelastung. Und ganz oft wird ja auch, da haben wir uns im Vorgespräch drüber unterhalten, oft versucht in konventionellen Stellen, nenne ich sie jetzt mal, alle anderen, dann für atemwegserkrankte Pferde spezielle Boxen herzurichten oder spezielle Bereiche, die aber sehr angeschlossen an das Standardprodukt sind.
Ja, ja.
Was ist das Problem?
Also das Problem ist, dass ich ja eigentlich den ganzen Trakt, in dem das Pferd steht, darauf anpassen müsste, auf dieses atemwegskranke Pferd. Also es reicht halt nicht, wenn ich die Box in der Ecke bekomme, mein Pferd da auf Späne steht, nasses Heu gefüttert bekommt, aber nebenan oder 3 Boxen weiter wieder Pferde stehen, die auf Stroh, mit Stroh eingestreut sind. Das reicht einfach nicht. Der Staub, der wabert einfach durch die Gitterstäbe oder über die Boxentrennwände zu dem Pferd rüber. Es reicht nicht, wenn die im gleichen Stalltrakt stehen, dann da kann ich noch so viele Bemühungen in die Richtung machen, ich kann inhalieren und alles. Es wird nicht ausreichen, letztendlich.
Inhalatoren, Medikamente, anderes Einstreu, das sind dann oft auch Dinge, die den Pferdebesitzern komplett übergeben werden, weil der Stallbetreiber sagt, okay, du kannst natürlich hier stehen bleiben, ich schmeiß dich nicht raus, aber ich kann das nicht bewerkstelligen. Deswegen sind solche Ställe, wie du sie betreibst, wahrscheinlich in meinen Augen die Zukunft. Jetzt atemwegserkrankte Pferde, das ist das eine Thema. Es gibt natürlich auch andere Punkte, wo ich sage, da müssen wir was tun. Rentner sind ja zum Beispiel auch ein großes Thema. Jetzt hast du einen Stalltrakt schon komplett umgestellt und bist jetzt an der Planung, beide, also dich richtig darauf zu spezialisieren. Eigentlich willst du die Atemwegserkrankungsexpertin werden. Und ich freue mich, dass ich dich heute kennenlernen darf und nicht erst in 5 Jahren, wenn du ausgebucht bist. nee, aber mal so ein bisschen Business Talk. Was sagst du aus deiner Erfahrung heraus? Lohnt es sich in einer Nische zu positionieren und zu sagen, ich lebe eine Leidenschaft aus, gehe da rein und mach das lieber diese Sache mit 500% Leidenschaft und Qualität? Oder bist du manchmal so geneigt, noch zu sagen, ach komm, ich nehme doch wieder alle auf, ich mache doch wieder offen für alle und spezialisiere mich nicht mehr.
Also ich muss sagen, gerade bei Atemwegserkrankungen ist es so, dass ich da sehr viel Potenzial sehe, leider, muss ich sagen. Also es gibt immer mehr kranke Pferde, als wir den zweiten Aktivstall 2020 eröffnet haben und praktisch für atemwegskranke Pferde, spezialisiert haben oder uns darauf ausgerichtet haben. Da war es schon so, dass ich auch gesunde Pferde genommen habe, weil ich dachte, es wird vielleicht nicht voll. Im Nachgang hat sich das als unbegründet herausgestellt. Also die Nachfrage ist so groß, dass ich da schon gesagt habe, also wenn ein gesundes Pferd geht, wird der Platz auf jeden Fall nur an ein krankes Pferd weitervermietet. Also ich würde jetzt da keine gesunden Pferde mehr aufnehmen. Ich habe den älteren Aktivstall, den wir seit 2007 betreiben. Da sind ge die gesunden Pferde drin. Aber auch da möchte ich gerne umstellen auf atemwegskranke Pferde. Bedeutet aber nicht, dass ich die gesunden jetzt erstmal
Verabschiede.
verabschiede, genau, sondern es wird halt so nach und nach diese Umstellung dann vollzogen. Aber die Nachfrage ist einfach riesengroß und man kann sich natürlich dann auch mehr auf diese Pferde halt ausrichten oder den Betrieb, sage ich mal, mehr auf diese Pferde dann weiter spezialisieren. Also ich würd jetzt schon sagen, dass es geschickter ist, wie wenn man das so mischt. Also diese Nische zu besetzen, ist schon ein guter Weg eigentlich.
Oft kursiert das Gerücht, oder es ist natürlich auch gar nicht unbedingt falsch, dass man sich heute zwischen einer pferdegerechten Haltung und einer Reiteransprüchen genügenden Reitanlage entscheiden muss. Ganz oft gibt es einfach nicht den guten Aktivstall zusammen mit Reitmöglichkeiten, die ganzjährig existieren, die überdacht existieren. Erzähl mal ein bisschen, was bietet dein Stall? Was bietet dein Pensionsstall noch, außer die Tatsache, dass hier atemwegserkrankte Pferde gut untergebracht sind?
Wir haben eine große Reithalle, wir haben eine Bewegungshalle, in der auch viel Bodenarbeit gemacht werden kann. Wir haben aus der Boxenzeit noch eine Führanlage übrig, in der in der Mid-and-Round-Pen ist, den man benutzt. Also die Führanlage steht eigentlich still, aber der Round-Pen wird sehr gern benutzt. Wir haben zwei Außenreitplätze, die mit Vlies belegt sind, also so Vlies-Schnipsel, sage ich jetzt mal. Wir haben einen Trailplatz, wir haben viele Weideflächen auch dazu, die man gern nutzen kann, wenn man das möchte. Ja, also eine große Reitanlage, die eigentlich keine Wünsche offen lässt und eben diese beiden Aktivställe. Also von der Boxenhaltung haben wir uns komplett verabschiedet. Es stehen nur für die Krankenpferde Boxen zur Verfügung, auch Paddockboxen, also je nachdem, was das Pferd hat, ist auch eine Haltung in der Paddockbox möglich, eben für den Zeitraum, bis es wieder in die Gruppe also zurückgehen kann. Ja.
Von wie viel Gesamtfläche sprechen wir bei euch? Die zwei Aktivställe und
insgesamt? Also arrondiert, sprich als Weide eingefasst, ist eine Fläche von ungefähr 11 Hektar. Und die Aktivställe haben beide, also jeweils ungefähr 6.000 Quadratmeter Fläche. Und es stehen so zwischen 30 und 35 Pferde pro Aktivstall.
Also habt ihr insgesamt roundabout 60 bis 70 Pangürzplätze?
Ja, genau. Okay.
Fühlst du im Moment, dass 60 und 70 Pferde, ist das noch okay für dich? Also fühlst du dich wohl damit? Ist das ganz rein aus deinem Herzen? Was würdest du sagen?
Also es ist in Ordnung für mich. Wenn es weniger wären, wäre es auch in Ordnung. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr. Also die Tierärzte hier haben ja schon ans Herz gelegt, einen dritten Aktivstall zu machen für atemwegskranke Pferde. Also ein zweiter für Atemwegskranke, weil wir ja einen haben für gesunde Pferde. Aber ich muss sagen, es käme für mich nicht in Frage, 90 oder 100 Pferde zu betreuen. Das sprengt den Rahmen. Also,
wie viele Mitarbeiter hast du?
Ich habe 3 Mitarbeiter. Eine Vollzeit und 2 Stück mit 6 Stunden pro Tag.
Und jetzt ist es ja nicht deine einzige Leidenschaft. Du bist ja auch noch Hippolini-Lehrkraft, so heißt es. Okay.
So heißt es.
Das finde ich ja auch immer sehr, sehr schön, wenn jemand mit deiner Leidenschaft dann auch noch diese Leidenschaft transformiert in die Jugend, in die Kinder.
Ja, Kiddies. Das ist mir sehr wichtig.
Ja. Genau. Lass uns darüber noch ganz kurz sprechen. Hippolini als Konzept ist ja doch schon auch ein bisschen reiterlich ausgelegt, ne? So ein kleines bisschen, dass man sagen kann, das geht nicht nur um, es gibt ja auch Alternativkonzepte, die so eher in die pädagogische Richtung gehen, was neben dem Pferd stattfindet. Ne?
Geht es auch?
Ja.
Also es ist ja so ein reformpädagogisches Reiteinstiegskonzept. Also es geht los für Kinder, ich sage mal ab 3,5, 4 Jahre, die dann auch schon lernen, klar, mit Unterstützung, aber das Pony zu führen, Hufe auskratzen, putzen, also das kann man schon ab 4 Jahre lernen. Und dann geht es aber mehr los, wenn, ich sag mal, so ab der 1. Klasse wird dann mehr Richtung Reiten auch gemacht. Aber vorher ist es schon so, Körpergefühl entwickeln, mit einem anderen Lebewesen umgehen.
Wie lange machst du das jetzt schon?
Noch nicht so lange, tatsächlich seit 2,5 Jahren. Aber ich finde es ganz toll und die Kinder finden es auch schön, wenn man die Pferde in der Herde mal beobachtet, wie so ein Futterautomat funktioniert. Also die sind da sehr interessiert dran, Pferdesprache zu beobachten, was bedeutet es, Ohren anlegen oder wie spielen Pferde miteinander. Wie gehen die miteinander um? Also, dass das schon auch manchmal sehr grob ist, weil man ja immer denkt, wenn man die Pferde mit der Peitsche so ein bisschen berührt, dann ist das schon das Pferd verhauen oder so, dass die Kinder einfach mal sehen, wie die Pferde miteinander umgehen und wie viel
Power
Energie und Kraft da dahinter steckt. Und dass das manchmal auch schon ordentlich wehtut, wenn die sich mal richtig beiße oder sich mal einen Tritt verpasse. Das kommt zwar sehr selten vor, also es ist eher ein spielerisches, aber das gibt's schon, also gerade wenn Integrationen sind, dass die Pferde sich da schon entsprechend positionieren wollen in der Gruppe. Und es ist für Kinder eben einfach interessant, wenn die in einen herkömmlichen Reitstall kommen, die Pferde stehen in Boxe, die Schulpferde in Boxe oder in kleine Offenstell, dann da kriegt man das halt einfach gar nicht so mit, schon als Kind nicht. Und es ist für mich eine Herzensangelegenheit, eine artgerechte Haltung den Kindern schon vermitteln zu können, aufzeigen zu können, wie ein Pferd leben möchte. Mhm. Sagen zu können, ein Pferd braucht Freunde. Das möchte zusammen essen und nicht jedes alleine. Also, dass die sich da einfach gut arrangieren, dass es enge Freundschaften gibt. Ja, dass man auch mal Streit miteinander hat und dann trotzdem ein paar Minuten später sich wieder gut versteht, das alles. Ja.
Da hast du eigentlich noch ein drittes Programm angesprochen, wo du eigentlich auch inzwischen Expertin bist und was ganz wichtig ist. Und zum einen für die Fütterung, aber auch für die Balance in der Herde, ist die Integration.
Ja.
Integration und natürlich die im Aktivstall sehr, sehr wichtige Komponente, Futterautomaten, Heuraufen, Benehmen, sag ich mal. Wie benehme ich mich bei Tisch? Da ist es ja auch so, dass ich da meines Erachtens die Spreu vom Weizen trennt, wenn ich mein Pferd irgendwo einstelle. Und hier hast du dich ja auch nochmal spezialisiert, was die Integration betrifft. Magst du darüber nochmal ganz kurz zwei, drei Sachen sagen?
Ja, also ich habe im Rahmen meiner Meisterarbeit zur Pferdewirtschaftsmeisterin einen Leitfaden entwickelt, um Pferde an einen Futterautomaten zu gewöhnen, wie man das am besten, am pferdegerechtesten macht. Es gibt ja immer noch Aktivstelle, da ist diese Eingewöhnung immer noch Pferdebesitzersache. Also man übergibt es in die Hände und das klappt mal mehr, mal weniger gut. Also es ja nicht so optimal, finde ich. Bei uns ist es so, dass ich das selbst immer in die Hand nehme. Also das ist eindeutig Chefsache sozusagen. Machen auch nicht die Mitarbeiter. Ich bekomme dann einen guten Draht zu dem Pferd eigentlich und man bekommt in mehr oder weniger langen Zeiträumen das eigentlich schon an jedes Pferd hin, dass es diesen Automat bedienen kann. Ganz wichtig ist ja, dass die Pferde den Futterautomaten alleine verlassen können. Das ist eigentlich auch der erste Punkt, den die lernen müssen. Und da hilft einem natürlich die Erfahrung, die man im Lauf der Jahre sammelt, wenn man so einen Stall hat und man einfach auf jedes Pferd so ein bisschen individuell eingehen kann. Ein Pferdebesitzer, der nur sein Pferd kennt und da die Bande auch sehr eng sind zwischen Pferd und Besitzer und der Besitzer unsicher ist, wie man das jetzt macht oder wie der Automat auch funktioniert, dann überträgt sich diese Unsicherheit oft aufs Pferd und verkompliziert diesen Eingewöhnungsvorgang, muss ich sagen. Und ja, man hat halt so seine Tricks und seine Möglichkeiten, wenn man das einfach schon bei sehr vielen Pferden gemacht hat. Und ja, dann funktioniert es einfach schneller und fürs Pferd auch besser, muss ich sagen. Ja.
Also wirklich ganzheitlich betrachtet, bin ich beeindruckt. Man sieht richtig, wie du sprühst, ja. Einfach, wenn du das erzählen darfst. Es ist ähnlich wie wenn ich über Marketing rede. Ich habe einfach Bock da drauf und das spüre ich bei dir ganz genauso. Ja. Und
ich brenne für diese Aktivstallhaltung. Ich bin Feuer und Flamme mit ganzem Herzen dabei und das so, ja, also ist einfach eine tolle Art, wenn man ein Pferd noch sportlich oder reiterlich auch nutzen möchte, ist es einfach eine tolle Art, die im Aktivstall pferdegerecht leben zu lassen. Also natürlich kann ich es irgendwo auf die Koppel stellen und gar nicht mehr reite oder gar nicht mehr bewege, aber wenn ich es noch reiten will, ist das für mich die artgerechteste Haltung einfach. Auch die Boxer haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Es gibt einfach Pferde, Hengste oder, sag ich mal, die hoch im Sport gehen, wo das die Besitzer nicht möchte und das auch in Ordnung ist. Aber für das Gros der Pferde, sag ich mal, ist es schon eine tolle Haltungsart. Und ja.
Auch an dieser Stelle ganz klar von meiner Seite. Also wenn da draußen jetzt gerade jemand denkt,
siehst du, ich darf meine Hengste doch noch so halten, wie ich will und so weiter. Da muss man ganz ehrlich sagen, auch da kann ich mich ja spezialisieren. Also ich kann ja, eine artgerechte Hengsthaltung anbieten. Ich kann eine artgerechte Sportpferdehaltung anbieten. Ja. Ne? Und das ist ja am Ende, ist es alles eine Frage des Preises, muss man ganz klar sagen. Derjenige, der sich halt für den Hengst aussucht, der muss dann halt was anderes bezahlen. Das ist halt einfach so. Ne? Das ist eine ganz individuelle Betreuung. Und wir sind das ja eigentlich in allen Sporten gewöhnt. Also warum soll das in der Pferdewelt nicht auch gang und gäbe sein, dass wenn ich unbedingt, blödes Beispiel jetzt, ne, maschinell, aber wenn ich mir ein Auto kaufe und ich kaufe mir ein hochpreisiges Auto, dann muss ich auch damit rechnen, dass alles andere drumherum plötzlich teurer ist. Also die Felgen, die Zusatzartikel, alles.
Ja. Die Wartung. Und auch die Wartung.
Ja.
Also auch die Werkstatt ist teurer.
Ne? Ja. Genau. So. Und dann ist das eine bewusste Entscheidung. Und diese Entscheidung darf aber in meinen Augen nicht auf den Rücken der Stallbetreiber ausgetragen werden, sondern muss einfach zu dieser Entscheidung des Pferdebesitzers dazugehören.
Ja.
Ne? Und deswegen, die nischige Positionierung ist meines Erachtens die Zukunft der Pensionsbetriebe.
Ja.
Liebe Hella, ich danke dir von Herzen für dieses absolut inspirierende und energetische Interview. Ja. Es hat super viel Spaß gemacht. Ja. Ein ganz, ganz wertvoller Podcast. Vielen Dank, dass du dich zu bereit erklärt hast. Wir werden noch ein bisschen zusammenarbeiten. Ich bin froh, dass ich dich betreuen darf als Mentorin. Und ja, an alle da draußen, die uns jetzt zugehört haben, ich verabschiede euch für heute. Wir hören uns dann nächste Woche wieder pünktlich Montag um 6. Bis dahin, macht's schön gut, ihr Lieben. Bis dahin, Nicolette und die liebe Hella.
Ja, tschüss.
Das war's für heute mit Reitstall Revolution. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann verpasse auf gar keinen Fall die nächste, indem du jetzt den Podcast abonnierst und lass doch auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.